auf Hochdeutsch gepredigt, den ganzen Juli durch und nicht realisiert, dass unsere Nachbarländer eigentlich erst jetzt Ferien haben. Herzlich willkommen alle Gäste aus Deutschland, Österreich. Und so werde ich heute auf Hochdeutsch predigen. Ich möchte auch alle Sechstklässler ganz, ganz herzlich begrüßen, die das erste Mal unter uns sind, weil sie jetzt in das Meet God gekommen ist. Und wir haben einen Deal gemacht letzte Woche miteinander. Ich habe gesagt, schau, das ist für euch wie, wenn ihr von den D-Junioren zu den C-Junioren kommt. Ihr steht auf dem Feld, am Anfang geht alles noch ein bisschen anders, aber ihr kommt schon rein. Wir haben schon gehört, Pascal Rohrbach hat letzte Woche über segensreiche Beziehungen leben gepredigt. Ich möchte heute wie die Fortsetzung oder die Hinterseite von diesem Thema thematisieren und habe eigentlich nur ein paar Buchstaben umgestellt und eine Lücke eingefügt. Den Segen reicher Beziehungen erleben. Als Kind, als Teenie hatte ich einen besten Freund, mein Cousin. Wir haben wochenlang Ferien miteinander verbracht, wir hatten gemeinsame Leidenschaften, wir waren beide so Survival-Freaks, wollten immer überleben, sind auf die Alp gezogen und haben dort mit Schlafsack, Mäntel und so überlebt. Und wir hatten dann so ein richtig großes Projekt. Ich glaube, ich war in der 8. Klasse, kann es heute fast nicht glauben, aber ungefähr dort. Und wir haben uns vorgenommen, von Basel, wo er wohnte, bis nach Genf zu Fuß. Mit Rucksack, wir zwei, ohne Nattel gab es damals noch nichts, wir zwei unterwegs. Und mein Onkel hat gesagt, wenn ihr es schafft bis nach Genf, ich zahle euch das Flugticket zurück. Ich bin vorher noch nie geflogen, Crossair damals noch. Und so waren wir unterwegs, eine coole Zeit. Aber womit ich nicht gerechnet hätte, unsere Freundschaft wurde auf eine echte Belastungsprobe gestellt. Wir waren beste Freunde ever. Und wir haben miteinander gestritten, wir haben einander verletzende Dinge an den Kopf gesagt, wir begannen uns über Kleinigkeiten zu nerven. Warum erzähle ich euch das? Ich möchte zuerst den Bibeltext lesen. Epheser 4, ab Vers 17. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, bitte lest doch mit. Epheser 4, Vers 17. Paulus schreibt an diese Christen in Ephesus und Umgebung: Ich will vor Gott bezeugen, dass ihr nicht mehr leben sollt wie die Menschen, die Gott nicht kennen und deren Denken ohne Sinn und Ziel ist. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind von dem Leben, das Gott für sie hat, weit entfernt, weil sie von ihm nichts wissen wollen und ihre Herzen hart geworden sind. Gleichgültig überlassen sie sich ganz ihren ausschweifenden Leidenschaften und suchen gierig nach jeder Art von Verlockung. Doch ihr habt das Wesen von Christus anders erlernt. Ihr habt ihm doch zugehört. Ihr kennt die Wahrheit, die in ihm ist. Deshalb sollt ihr euer altes Wesen und deshalb sollt ihr eure frühere Lebensweise ablegen, die durch und durch verdorben war und euch durch trügerische Leidenschaften zugrunde richtete. Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben und als neue Menschen, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr ein neues Wesen annehmen. Gehörst du zu Jesus? Hast du ihm dein Leben anvertraut? Dann ist das hier deine Berufung. Als Vision formuliert, konkret auf den Punkt gebracht. Zu dem bist du befördert worden, könnte man sagen. Das ist deine Bestimmung. Dir ist ein neuer Geist gegeben. Ein verändertes Denken. Du bist bestimmt, ein neuer Mensch zu sein. Halt dich fest, hier steht, nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Berufen zu Gerechtigkeit, zu Heiligkeit, zur Wahrheit. Oder wie man auch übersetzen könnte, ein neues Wesen in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Mal dir das mal vor Augen. Wie würde das aussehen? Ja, da bekommen wir fast ein bisschen weiche Knie. Kann ich diesem Anspruch genügen? Lass mich mit aller Deutlichkeit unterstreichen, vor dem Thron Gottes, als Gotteskind, bist du das schon. Denn in der Rechtfertigung hat uns Gott die Gerechtigkeit von Jesus zugesprochen. Man könnte fast sagen, wir sind unter seinem Mantel der Gerechtigkeit und der Heiligkeit. Wir sind da wie drunter geschlafen. Jesus, der voller Liebe zu mir gesagt hat, Lukas, ich muss dir die Wahrheit sagen, in diesen Lumpen kannst du nicht vor den heiligen Gott treten, aber zieh das aus, nimm meine Gerechtigkeit. Und er legt seinen Mantel über mich. Und genau das hast du auch erlebt, den Moment, wo du dein Leben Jesus gegeben hast. Seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit, das ist dieses Hochzeitskleid im Gleichnis, das Jesus erzählt von dem großen Fest. Und jetzt soll das, was wir in Jesus sind, soll sich auch in unserem Charakter, in unserem Reden, in unserem Handeln, in unserem Denken, in unseren Gewohnheiten, so wie wir mit Menschen umgehen, so wie Eltern mit ihren Kindern umgehen, so wie Kinder mit ihren Eltern umgehen, das soll sich angleichen. Was ich in Jesus sein darf, soll mehr und mehr mit mir selber zu tun bekommen. Dass es deckungsgleich wird. Ihr habt ein neues Wesen, geschaffen zu wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Oder andere Übersetzungen sagen, zieht diesen neuen Menschen an. Das tönt ja bestechend einfach und auch logisch, dass wir werden sollen, was wir schon vor Gott sind und so weiter. Aber die Umsetzung, wie steht es mit der Umsetzung? Echte Knacknuss, wo stehst du denn in diesem Prozess? Deine Gerechtigkeit, die du in Jesus hast und dein Leben am Alltag, Montagmorgen, Dienstagabend, Mittwoch, wenn man schon langsam wieder Wochenende braucht. Wie geht es uns da? Wir brauchen immer wieder neue Vision. Und dieser Prozess braucht immer wieder unsere Aufmerksamkeit. Es braucht eine, ich würde sagen, heilige Unzufriedenheit. Auch an die Christen in Ephesus musste Paulus das schreiben und sie daran erinnern. Das war eine tolle Gemeinde. Paulus hat da mehrere Jahre investiert. Er kannte viele persönlich, hat viele sicher auch seelsorglich begleitet. Aber jetzt muss er ihnen wieder schreiben. Gebt nicht auf, denkt daran, ihr seid berufen, dass das, was ihr seid, immer mehr zu dem wird, was ihr hier auf dieser Erde seid. Es ist der Heilige Geist, der uns dient, der Heilige Geist, der an unserer Gesinnung arbeitet. Aber gell, bei der Schöpfung war es ja so, Gott hat geredet und es war. Und wie ist es bei diesem Prozess? Warum ist das so zäh? Ist es bei dir auch zäh? Warum? Ja, Trägheit ist immer, Veränderung ist immer ein träger Prozess, das ist klar. Aber es ist nicht nur das. Ein Problem ist auch, dass wir so viele blinde Flecken haben. Dass wir selber gar nicht so wahrnehmen, welche Macken wir haben, wie wir wirken, was wir auslösen. Blinde Flecken, dass uns nicht bewusst ist, wie dringend diese Veränderung eigentlich wäre. Wie viel Aufmerksamkeit, wie viel Ausdauer es denn braucht. Und dann, wenn diese blinden Flecken so vor uns sind, dann ist der Heilige Geist gezwungen, einen Umweg zu machen in diesem Prozess. Als wir da unterwegs waren, von Basel nach Genf, so am dritten, vierten Tag, jeden Tag 25 Kilometer bei brütender Sommerhitze, und wir haben doch nicht realisiert, im Jura kann man gut mal 25 Kilometer planen, aber es geht immer hoch und runter. Und ich war zwar ein Jahr jünger, aber vom Typ her ein bisschen sportlicher. Ich habe die abgespulten Kilometer ein bisschen besser weggesteckt. Und deswegen muss man sich ja nicht in die Haare geraten. Aber das wirkliche Problem war, dass ich mir nicht bewusst war, dass mein Ehrgeiz, so haben wir es geplant, so ziehen wir es durch, mein Cousin, meinen besten Freund, unter Druck setzte. Ich war zu unsensibel, um wahrzunehmen, dass er eigentlich mehr Pausen gebraucht hätte, kürzere Tagesstrecken. Und er hat das auch nicht gesagt. Er wollte es natürlich nicht zugeben. Er war zu unsensibel, das wahrzunehmen. Und er war auch so ein bisschen der vorsichtigere Typ. Und ich war blind dafür, dass mein Draufgänger ist, komm, probieren wir, geht schon. Wir finden dann schon etwas zu übernachten. Los, nicht mehr Zeit verlieren. Dass ihn das immer mehr stresste. Lauter blinde Flecken in meinem Verhalten. Und multipliziert mit seinen blinden Flecken gab das eine explosive Mischung, die fast unsere Freundschaft in die Luft sprengte. Und hier möchte ich jetzt einhängen. Das ist die Ausgangslage, wo reiche Beziehungen einen Segen entwickeln können. Zwischen besten Freunden, wo eben die Beziehung wichtiger ist, dass man sie nicht einfach aufgibt, wenn Spannungen kommen. Zwischen Eltern und Kindern, wo man im gleichen Haus lebt, muss man sich irgendwie arrangieren. Und am allermeisten natürlich auch in der Ehebeziehung, zwischen Ehepaaren, wo man verbindlich zueinander Ja gesagt hat. Und mit Segen meine ich jetzt heute Morgen nicht das Schöne, das man miteinander erlebt. Die Geborgenheit, das Lachen und so weiter. Das ist auch Segen Gottes. Wäre ein anderes Thema. Ich möchte heute über den Segen sprechen, dass Veränderungen ins Bild Gottes angestoßen werden. Hast du echte Freunde? Vielleicht bist du verheiratet. Dann sind das deine Weggefährten. Das sind die, die dir die blinden Flecken offenbaren können. Sie helfen dir, sie zu sehen und sie anzugehen. Und immer mehr hineinzuwachsen in dieses Bild, in dem Gott mich haben will. Wer bin ich? Wer bist du? Ihr Teens, vielleicht bist du ein schlechter Verlierer. Und wenn du verlierst, dann rastest du aus. Oder du schaust immer zuerst für dich. Schaust, dass du nicht zu kurz kommst. Oder wir sind ängstliche Menschen, die sich über alle Kleinigkeiten Sorgen machen. Oder unflexible Menschen, die keine Ruhe lassen, bis alles exakt meinem Willen entspricht. Perfektionisten, die keinen Fehler stehen lassen, bei sich nicht, bei den anderen nicht. Es ist eine Tatsache, dass wir bei all den guten Eigenschaften, die wir haben, bei all den Gaben, die wir haben, auch Schwächen und schlechte Eigenschaften mit uns herumtragen. Und für unsere Mitmenschen ist das in der Regel nicht ein so großes Problem. Weißt du, wenn ich zu mühsam werde, machen sie einfach einen Schritt zurück. Schaffen ein bisschen Distanz. Aber nicht für unsere besten Freunde. Die sind uns zu nahe. Nicht für unsere Kinder, die die Eltern aushalten müssen. Nicht für die Eltern, die die Kinder aushalten müssen. Nicht für Ehepartner, die zueinander Ja gesagt haben. Je enger, je verbindlicher eine Beziehung, desto realistischer, desto ungeschminkter zeigt sich das Bild der Person, die ich bin. Und so hat eine reiche Beziehung eine ganz besondere Gabe. Haben wir Strom? Eine ganz besondere Gabe. Sie hat die Kraft der Wahrheit. Sie hat die Kraft der Wahrheit. Sie kann aufdecken, wer ich wirklich bin. Viele Ehepaare erschrecken fast ein bisschen, wenn sie nach der Verliebtheitsphase entdecken, wen sie eigentlich geheiratet haben. Und lass mich zur Ermutigung die Geschichte von Rob und Jessica erzählen. Ich habe das aus dem Buch Ehe von Timothy und Cassie Keller. Die Geschichte von Rob und Jessica. Rob hat sein Leben lang wenig Freunde. Und die Schulpsychologin, so etwa in der 4. Klasse, hat den Eltern mal eröffnet, er ist einfach ein bisschen ein Soziopath. Er nimmt die Gefühle der anderen kaum wahr. Und deshalb trampelt er ständig auf den anderen herum. So ist Rob aufgewachsen. So hat er gelebt. Darunter hat er gelitten. Er hat den Job verloren. Einmal hat immer wieder Freunde verloren, die das nicht ausgehalten haben. Und dann lernt er Jessica kennen. Und bereits nach dem zweiten Date waren die ineinander verliebt. Sie fand, hey, so ein guter Gesprächspartner. Und sie dachte, endlich mal eine Frau mit Durchsetzungsvermögen. Und es kam schon vor, dass sein Humor sie beleidigte. Aber anders als viele anderen sagte sie einfach offen heraus ihre Meinung. Und das gefiel an Rob. Jemand, der sich nicht sofort zurückzog. Sie heirateten. Und es braucht nicht so viel Fantasie, um sich auszumalen, wie es weiterging. Im Ehealltag zeigt sich dann sehr schnell das volle Ausmaß dieser Charakterschwäche. Jessica sah, wie er mit anderen umging. Sie begann darunter zu leiden. Und nach einem Jahr, sie erschrak selber über sich, als sie merkte, eigentlich wünschte ich mir, wieder allein zu sein. Nach einem Ehejahr. Und Rob realisierte, wie unglücklich sie war. Und sie taten dann das einzig Richtige. Deshalb kann ich diese Geschichte auch erzählen. Es gab einen Wendepunkt. Sie nahmen Hilfe in Anspruch. Und der Wendepunkt kam, als sie beide bejahten, dass Gott Jessica genau zu diesem Zweck in das Leben von Rob hineingegeben hat, um ihm zu helfen, sich zu verändern. Denn sie war eine starke Frau. Sie konnte das aushalten. Und sie traf eine Entscheidung. Dass ich es gelesen habe, es hat mich echt berührt. Sie sagte, ich werde dir genau sagen, wie weh mir so etwas tut und ich werde das so lange machen, bis du lernst, was deine Worte bei den Menschen ausrichten. Ich werde mich nicht zurückziehen. Und gleichzeitig werde ich es dir auch nicht heimzahlen. Ich versuche, dich so zu behandeln, wie Jesus uns behandelt, der uns in Liebe annimmt und gleichzeitig wahr ist, Sünde anspricht. Stark. Und das war der Wendepunkt. Dass Rob merkte, wenn Jessica mir etwas sagt, sie meint es gut. Sie liebt mich. Sie will das Beste für mich. Und sie berichtet, dass die Eltern 3 Jahre später dann es fast nicht glauben konnte, wie dieser Rob sich verändert hat. Das ist die Kraft der Wahrheit. Und ich möchte uns ermutigen, Wahrheit zuzulassen in unserem Leben. Es ist immer einfacher wegzulaufen und in der Ehe, wo eine Flucht nicht möglich ist, ja, man kann einfach Distanz schaffen, ins Nebeneinander statt miteinander. Und man lässt einander leben. Lasst uns die Kraft der Wahrheit zulassen. Aber gell, auch wenn diese Geschichte es ein Happy End hat, man spürt etwas sofort. Wahrheit allein reicht nicht aus. Wahrheit ist wie Salz in der Wunde oder wie diese Corona-Desinfektionsmittel, wenn du irgendwo eine Wunde hast und deine Hände drunter hältst und dann reibst und tut das weh. Genauso ist die Wahrheit. Paulus schreibt im Römerbrief, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Und es ist hilfreich, jetzt einen Moment auf Jesus zu schauen. Er hat die Wahrheit gesagt, die volle Wahrheit. Vor ihm konnte man auch nichts verstecken. Aber so voller Liebe Erinnerst du dich an diese Ehebrecherin, die vor Jesus gebracht wird? Er soll sie verurteilen. Er sagt ihr die Wahrheit, dass es falsch ist. Und gleichzeitig geht diese Frau befreit, weil sie die Liebe Gottes erfahren hat. Oder Petrus, dieser hatte wirklich eine Charakterschwäche, eine viel zu große Klappe. Jesus bringt das ins Licht. Aber dreimal spricht er es an, voller Liebe. Und führt Petrus an einen Punkt, wo er Veränderung erfahrt. Wahrscheinlich war es erst der Beginn einer Veränderung. Erst die Liebe macht Wahrheit erträglich. Die Wunde brennt, aber ich spüre, du willst mein Bestes. Das ist übrigens für alle Ehepaare unter uns auch der Unterschied zum Herumnörgeln. Da könnte man auch sagen, ich sage dir ja die Wahrheit. Aber beim Herumnörgeln geht es darum, etwas zurückzugeben. Es ist eine Art, eine Rache. Es ist nicht aus Liebe, sondern weil mich etwas nervt oder verletzt. Aus Liebe. Und gell, das sagt man jetzt so einfach. Und wahrscheinlich haben wir das alle vorher auch schon gewusst. Aber die Umsetzung. Meine Frau entdeckt ja meine Sünden nicht so wie ein Arzt, wo ich vorbeikomme und sie schaut ein bisschen und macht da eine ruhige Diagnose, sondern sie kennt meine Sünden, weil sie Opfer meiner Sünden wird. Wenn du rechthaberisch bist, erkennen das deine Nächsten nicht daran, weil sie dich so gut beobachten, sondern weil sie darunter leiden. Wenn du nachtragend bist, weil sie das immer wieder zu spüren bekommen, dass du alte Dinge ausgräbst. Wenn du zynisch bist, weil sie Ziel deiner geistreichen Sprüche werden. Und hier liegt die große Herausforderung, die die schönen Vorsätze, die du aus dieser Predigt mitnimmst, im Alltag so schnell wieder zum Platzen bringt. Die Personen, die so nahe bei mir sind, dass sie die Wahrheit erkennen und sie mir sagen können, sind genau dieselben Personen, die darunter leiden. Mehr als alle anderen. Und jetzt sollen sie mir in Liebe, zu meinem Wohl, mit Annahme, mit Vergebung dienen. Wie soll das gehen? Wer bringt das auf die Reihe? Ich glaube, es ist besser, wenn wir uns eingestehen, Wahrheit und Liebe zusammenzuhalten. Das übersteigt sehr, sehr schnell unsere Fähigkeiten. Und dann kippt es auf die eine oder andere Seite. Ich bin zwar wahr und werfe dir alles an den Kopf, wie du bist, aber die Liebe fehlt. Oder in Liebe sage ich nichts, ertrage alles. Und die Wahrheit bleibt auf der Strecke. Ohne äußere Hilfe ist das menschliche Herz nicht in der Lage, Wahrheit und Liebe zusammenzubringen. Wir müssen ja so viel Liebe ausdrücken, dass der Gegenüber das spürt, dass er sich angenommen fühlt, dass er keine Angst zu haben braucht, Fehler zuzugeben. Dass es keine Angst zu haben braucht, sich seinen Schwächen zu stellen. Erst dann kann man sich verändern. Und die Realität ist doch die, dass uns die Macken des anderen so nerven, dass es einfach nicht klappt, das auf eine liebevolle, geduldige, vergebende Art zu vermitteln. Geht es dir auch so? Lass uns noch einmal zu diesem Bibelvers zurückgehen, in Römer 15, Vers 7. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Diese Ergänzung, wie Christus euch angenommen hat, das ist nicht die Messlatte. Also so wie Jesus muss es dann mindestens sein. Das will Paulus hier nicht sagen. Sondern das Wort Gottes offenbart uns hier, wie das überhaupt gehen kann. Nämlich aus der Erfahrung, dass Jesus mich angenommen hat, obwohl ich das nicht verdient habe. Aus der Erfahrung, dass Jesus mir vergibt Obwohl ich immer und immer und immer wieder dieselben Macken auslebe. Aus der Erfahrung, dass Jesus mir seine Gnade schenkt, aus dieser Erfahrung können wir selber gnädig werden. Eigentlich müssen wir es so sagen: Bevor ich etwas tue, um meiner Frau die Wahrheit zu offenbaren, muss ich mich daran erinnern, was Jesus alles für mich gemacht hat. Und das macht mich barmherzig und gnädig. Bevor ich etwas sage, muss ich mich daran erinnern, was Jesus zu mir gesagt hat. Ich vergebe dir. Erst wenn wir auf die Gnade schauen, werden wir fähig, uns so zu verhalten, dass Wahrheit und Liebe durch die Gnade verbunden zu ihrem Ziel kommen. Mir gefällt der Vergleich, den ich mal gelesen habe von Arvin Engelson für die Ehe, aber das gilt für alle reichen Beziehungen. Zwei Menschen, die so eng zueinander stehen, sind wie eine Trommelschleifmaschine für Halbedelsteine. Wir haben das in Südafrika, eine solche Fabrik, angeschaut. Das sind wie normale Kieselsteine, die eine große Trommel geworfen werden, die drehen und die schleifen sich gegenseitig ab. Alle scharfen Ecken und am Schluss kommen so wunderschöne Steine heraus. Aber die Voraussetzung, dass das funktioniert, ist das richtige Poliermittel. Wenn nur die Steine dazugegeben werden, dann schlagen die sich einfach gegenseitig kaputt. Aber mit dem richtigen Poliermittel schleifen sie sich einander alle Ecken und Kanten ab. Was ist dieses Poliermittel? Ist doch klar, es ist diese Gnade Gottes. Und ohne die Kraft der Gnade kommt Wahrheit und Liebe nicht zusammen. Bloße Wahrheit ist eine Waffe, den anderen zu zerstören und zu erniedrigen. Und bloße Liebe erzeugt eine Scheinharmonie. Aber die Einheit ist zerbrochen, weil keiner mehr wirklich sagt, was er denkt und was er erlebt. Das enorme Potenzial der Veränderung ins Wesen Gottes bleibt aus. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Und helfen wir uns gegenseitig in unseren nächsten Beziehungen drin, zu den neuen Menschen zu werden, zu denen uns Gott gemacht hat. In seinem Ebenbild zu wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit berufen. Was für ein reicher Segen liegt auf reichen Beziehungen. Wir wollen miteinander beten. Vielleicht noch dies: Auf Umwegen haben wir heute Morgen auch eine Frage beantwortet, die Jugendliche immer wieder beschäftigt. Soll mein Freund denn Christ sein? Ist das nötig? Es grenzt die Auswahl so sehr ein. Ja, ich meine, das Wort Gottes sagt das in 2. Korinther 6. Aber vor allem haben wir heute Morgen gesehen, warum? Warum? Eine reiche Beziehung ohne das Schmiermittel der Gnade Gottes muss nicht zwangsläufig scheitern, das sage ich überhaupt nicht. Aber kann nicht den Segen entfalten, den Gott für diese Beziehung vorgesehen hat. Ich möchte nicht darauf verzichten und ich wünsche dir ganz viel von diesem Segen. Lass uns noch einen Moment beten. In der Gegenwart Gottes sein. Und ich vermute, jeder von uns hat nicht nur blinde Flecken, sondern auch halbblinde Flecken, wo wir eigentlich wissen, da sollte ich dran sein. Lass uns doch mal da beginnen. Und einfach zu Jesus kommen, ihm Raum geben und sagen, Jesus, ich willige ein in diesen Schleifprozess, hilf mir bitte. Und bitten wir um Vergebung, wo wir abgeblockt haben. Und bitten wir den Heiligen Geist um Mut und Kraft der Wahrheit ins Auge zu schauen. Wir beten miteinander. Jesus, ich muss eingestehen, wie weit entfernt ich noch von diesem neuen Mensch bin, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und wahrhaftiger Heiligkeit. Danke Jesus, dass du noch nicht aufgegeben hast, bei keinem von uns. Du bist mit deinem Heiligen Geist in unserem Werk. Und du hast auch Menschen in mein Leben, in unser Leben gestellt, die Wahrheit über mich aufdecken können. Ich bitte für uns alle, hilf uns. Hilf uns, diese Wahrheit zu anerkennen. Hilf uns, mit der Not, die diese Wahrheit zeigt, zu dir zu kommen. Mit deiner Hilfe, mit deiner Unterstützung, mit der Ermutigung, die du uns gibst, uns zu verändern in dein Bild. Ich danke dir dafür, Jesus. Vergib, wo wir abgeblockt haben. Vergib, wo wir zum Gegenangriff übergingen, statt die Wahrheit ernst zu nehmen. Danke, Jesus, für deine Geduld mit einem jeden Einzelnen von uns. Lassen wir doch zu, dass das ein heilsamer Moment sein darf heute Morgen. Vielleicht stehen wir miteinander auf und singen das nächste Lied, das von der Gnade Gottes handelt. Und lassen wir zu, dass der Heilige Geist uns dient. Stehen wir doch auf, ich werde nachher noch zum Abendmahl überleiten.